wir in seiner Hand, auf seinem Arm geborgen sind. Ich möchte gerade beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für das, dass du der Sieger über die Mächte von Satan, dem Tod und der Sünde bist. Du hast den Sieg errungen, der ist vollbracht. Und darauf dürfen wir heute auch an diesem Morgen bauen. Danke, dass wir geborgen sein dürfen, dass gerade diese Mächte kein Anrecht mehr an uns haben, sondern dass du die Oberhand hast. Segne du diesen Gottesdienst, gebrauch deinen Geist bitte durch das, was gesagt wird, aber auch rüste du uns zu in unserem Herzen, dass wir hören, verstehen und glauben können. Amen. Ja, wir glauben an diesen allmächtigen Schöpfer des Universums, Gott, Jesus Christus in Person, dem Heiligen Geist. Und damit verbunden wissen wir auch vom Feind Gottes, von den dunklen und bösen Mächten von Satan. Beides ist real. Hier in der sichtbaren Welt oft nur indirekt wahrnehmbar, dafür in der übernatürlichen Welt ständig im Kampf. Und es erstaunt mich immer mehr, muss ich wirklich sagen, dass Gott eigentlich Satan und seine Gefolgschaft mit einem Augenblick, mit einem Fingerschnipsen aus der Welt schaffen könnte. Stattdessen braucht er aber menschliche Handlanger wie uns, um diesen geistlichen Kampf zu kämpfen, diese bösen Mächte zu bekämpfen und darüber zu siegen. Unser Feind hat zum Ziel, unseren Glauben zu verschlingen. Das, was Jesus in unserem Herzen wachsen lässt. Satan möchte uns in die Hölle zerren. Andersrum hat Jesus genau den gegenteiligen Plan. Jesus hat die Mission, gefangene Seelen aus der Gewalt eines mächtigen Feindes zu befreien. Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Auf den meisten Plätzen hat es Predigt-Handouts. Ihr dürft die gerne nutzen. Es wird heute ein Arsenal an Bibelstellen geben. Ihr dürft die gerne natürlich auch zu Hause nachlesen. Aber wenn wir heute über die Waffen Gottes reden, dann wird es auch einiges an Arsenal aus der Bibel geben. Durch seine Kreuzigung und Auferstehung hat Jesus unserem Feind eine tödliche Wunde zugefügt. Das möchte ich am Anfang auch noch vorwegschieben. Kolosser 2, Vers 15. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und nun, nachdem er das gemacht hat, ruft er Sünder, uns, die wir mal verloren waren, dazu auf, Satans Gefangenschaft zu entfliehen, immer wieder neu und sich seinem ewigen Reich anzuschließen. Er beauftragt seine Gemeinde, also auch die FEG Obwalden, gemeinsam mit ihm das Evangelium bis an die Enden der Welt zu tragen. Das bedeutet, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, folgen wir ihm in ein Kriegsgebiet. Wir leben sowieso auf keinem neutralen Boden. Und das ist hier die Ausgangslage von unserem Predigttext. Wir schließen heute sozusagen erstmal die Serie ab über den Epheserbrief, Kapitel 6. Da heißt es in Vers 11, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Wir haben es gerade in Kolosser 2 davon gehabt, dass Satan endgültig besiegt ist, entwaffnet. Obwohl Satan endgültig besiegt wurde und seine Zukunft auch später mal dem Untergang gewidmet ist, lebt er noch immer. Er ist sozusagen auf einem Rückzugskampf, schwer verwundet, diese Wunde wird zum Tod führen. Und Gottes Wort verschweigt uns auch nicht, wie Satan in dieser Zeit, die jetzt noch ist, unterwegs ist. Paulus macht im 2. Korintherbrief, in 2. Korinther 2, Vers 11, eine spannende Bemerkung dazu. Denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen, schreibt er. Schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Darum wird es im ersten Teil der Predigt gehen. Genau zu wissen, was die Absichten von Satan sind. Im zweiten Teil wollen wir uns dann diese Waffenrüstung aus Epheser 2 genauer anschauen. Es ist gut, anhand von Gottes Wort sich ein Bewusstsein anzueignen, dass es Satan gibt, wie er unterwegs ist und welche Absichten er hat. Das griechische Wort, das hier in Epheser 6, Vers 11 gebraucht wird für heimtückische Angriffe, ist eigentlich Methodeias. Das ist dasselbe Wort, das wir heute verwenden für Methode. Satan hat Methoden. Er schmiedet also heute immer noch Intrigen. Satan hat Pläne. Er schmiedet Pläne für Sarnen, er schmiedet Pläne für Alpnach in Kägiswil, in Kerns, er schmiedet Pläne in Sachseln, in Giswil, in Lungern, in Engelberg, in ganz Obwalden und darüber hinaus. Er schneidert seine Pläne auf uns zu. Satan hat Methoden. Er hat Obwaldner Pläne und Methoden. Er hat Schweizer Pläne. Er hat eine Methode für die gutbürgerliche Mittelschicht. Und er hat eine Methode für die Reichen und er hat eine Methode für die Armen. Er hat eine Methode für jede Bevölkerungsschicht, so dass seine Pläne immer maßgeschneidert auf unsere Situation zugeschnitten sind, um uns zu ruinieren, zu schwächen und zu Fall zu bringen. Und Satan hat auch immer wieder eine neue Methode für jede neue Situation. Heimtückisch. 1. Petrus 5, Vers 8. Er lauert auf. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Nach Offenbarung 12 ist er derjenige, der den ganzen Erdkreis täuscht und verführt. In 2. Timotheus 2, Vers 26 lesen wir davon, dass der Teufel uns in einer Schlinge gefangen hält, immer wieder gefangen nehmen kann, um uns seinen Willen aufzuzwingen. Paulus berichtet in 1. Thessaloniker 2, Vers 18 davon, dass Satan ihn und seine Mitarbeiter auch gehindert hatten, die dortige Gemeinde zu besuchen. Er ist auch ein Behinderer. Demgegenüber steht der Auftrag Gottes an uns. Hier in Epheser 6, ich möchte mal die Verse 12 bis 14, den ersten Teil lesen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Seid standhaft, könnte man auch übersetzen. Wir führen Krieg gegen finstere Mächte, aber nicht mit physischen Waffen, sondern mit geistlichen Waffen. Und unser Auftrag hier ist klar, steht entschlossen auf. Was sind denn die Waffen, die Gott für uns bereithält? Die Begrifflichkeiten, die Paulus gebraucht, die finden sich auch im Alten Testament bei Jesaja wieder. Ich möchte die auch kurz erwähnen, ihr dürft die zu Hause in Ruhe nachlesen. Ich glaube aber, dass damals, wenn Paulus den Epheserbrief verfasst hatte und die Leute diesen Brief lesen konnten, sie die Bilder von dem Propheten im Alten Testament, von Jesaja, im Blick hatten. Sie hatten eine Vorstellung von einem kriegerischen König, der siegt, der kämpft. Die Bedrängten fassen Mut, weil ein vom Geist erfüllter Erlöser sich mit dem Gürtel der Wahrheit umgürtet, um für sie zu sprechen. Jesaja 11, Vers 1 bis 5. Gottes Volk bricht in Gesang aus, weil der Herr mit Schuhen kommt, um den Frieden des Evangeliums zu verkünden. Jesaja 52, die Verse 1 bis 10. Dieser Erlöser betritt die Finsternis des Bösen mit einem Panzer der Gerechtigkeit und einem Helm des Heils, um sein Volk von der Unterdrückung zu befreien. Jesaja 59, Vers 17. Der Diener des Herrn spricht Worte wie ein scharfes Schwert und bringt Rettung bis an die Enden der Erde. Jesaja 49, 1 bis 6. Ich denke, allzu oft wird dieser geistliche Kampf oder das, was wir hier auch im Epheserbrief dazu aufgefordert werden, verstanden als geistlicher Kampf, als Aufruf eines einzelnen Gläubigen, seine Rüstung anzulegen und allein gegen dämonische Mächte zu kämpfen, als wäre es eine Prüfung seines Glaubens. Im gesamtbiblischen Kontext wird aber vielmehr Folgendes deutlich. Im geistlichen Kampf geht es darum, dass Gottes Volk sich dem Herrn in seinem Kampf anschließt. Wir stolpern Jesus hinterher im geistlichen Kampf. Er rüstet uns aus und befähigt uns, ihn in dieses Feindesland zu begleiten und seine Ziele, die Ziele von Jesus für sein Reich zu unterstützen. Gott stellt nicht einzelne Soldaten auf und sagt, kämpft, sondern er sagt, kommt und folgt mir nach im geistlichen Kampf. Das Anlegen der Waffenrüstung Gottes, wie wir es gleich lesen werden, ist nicht dasselbe wie das Anziehen von Kleidung im Kleiderschrank. So nach dem Motto, ja, ich kann mir mal was aussuchen, ein bisschen kombinieren, was gerade gut passt. Und auch wechseln, je nach Jahreszeit. Paulus ruft uns in Epheser 6, Vers 13 dazu auf, die ganze Rüstung anzulegen. Deshalb ergreift zu allen Waffen, schreibt er. Diese geistliche Rüstung, die wird täglich durch den Glauben angelegt. Es ist eine dämonische Macht, eine böse Macht, die mit dieser Rüstung bekämpft werden muss. Oder in den meisten Fällen wir uns verteidigen sollen. Und der Kampf gegen Satan, der findet meistens im alltäglichen Leben statt. Da, wo es vielseitigen Schutz braucht. Klar, ich denke, es gibt auch die besondere Form des Befreiungsdienstes, wo offensichtliche dämonische Mächte, zum Beispiel durch das Gebet, besiegt werden. Aber oft ist es sehr viel subtiler in deinem und meinem ganz normalen Alltag. Und jetzt am Ende dieser Predigtserie dürfen wir auch behaupten, dass der Epheserbrief, der gesamte Epheserbrief, uns lehrt, wie man diese Rüstung gebraucht. Lass uns also die Rüstung anschauen. Zweiten Teil, die Details zu den einzelnen Dingen. Und ich werde auch versuchen, exemplarisch einzelne Bibelverse aus dem Epheserbrief herauszugreifen, einzubauen, weil dort sehen wir anhand vom ganzen Epheserbrief, was geistlicher Kampf im alltäglichen Leben bedeutet. 14, der zweite Teil. Bindet den Gürtel der Wahrheit an. Da vorne liegt er nochmal. Ein schöner brauner Ledergürtel. Weiß nicht, ob es Leder ist. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Satan arbeitet daran, dich zu einem Lügner wie ihn zu machen. Doch wir legen den Gürtel der Wahrheit an, indem wir die Lüge ablegen und die Wahrheit zueinander sagen. Epheser 4, Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Wir sind nicht diejenigen, die hasserfüllt verführen, wie der Teufel das tut, sondern sagen die Wahrheit in Liebe. Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Wir verheimlichen unsere Sünde nicht, sondern bekennen sie. Wir verleumden andere nicht, sondern sprechen ehrlich über sie. Den Gürtel der Wahrheit anzulegen, ist ein Akt vom Glauben, der Aufforderung von Satan widersteht, zum Lügner zu werden. Jesus entlarvt den Teufel in Johannes 8, Vers 44 folgendermaßen. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Wir sind uns bewusst und kennen das Wesen von Satan. Lüge. Vers 14, den dritten Teil. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Und ich nehme Vers 17 noch dazu. Setzt den Helm der Rettung auf. So wie Jesaja 59 die beiden Dinge auch zusammenfasst. Satan möchte, dass wir uns ihm anschließen und gegen Gott rebellieren. Doch wir widerstehen ihm, indem wir den Panzer der Gerechtigkeit und den Helm des Heils anlegen. Wie es dann in Epheser 4, Vers 22 bis 44 heißt, legen wir den alten Menschen ab und ziehen den neuen Menschen an, der in wahrer Gerechtigkeit lebt. Wir vertrauen auf die Gerechtigkeit, die Jesus Christus uns angeeignet hat. Wir nehmen keine weltlichen Identitäten mehr an. Die Kapitel 1 bis 3 im Epheserbrief haben uns unsere neue Identität gelehrt. Ihr dürft diese Kapitel gerne nochmal nachlesen, wenn ihr nicht mehr wisst, wer ihr in Jesus seid. Und in dieser neuen Identität handeln wir mutig in Christus ähnlicher praktischer Gerechtigkeit, statt den weltlichen Wegen zu folgen. Zum Beispiel widerstehen wir den sexuellen Taten und der Schamlosigkeit, wie es Paulus in Epheser 5, Vers 1 bis 6 lehrt. Stattdessen tun wir alles in Liebe. Alles soll von der Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt sein. Wenn du also in einem geistlichen Kampf daran denkst, wie Satan dich heute verfolgt und wissen möchtest, wie du ihn besiegen kannst, lautet die Antwort: Tu das Richtige. Tu das, was gerecht ist. Der Satan ist darauf aus, dich dazu zu bringen, das Falsche zu tun. Anstelle von einer bösen Zunge gebrauchen wir Worte der Erbauung, wie es in Epheser 4, Vers 29 heißt. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Die Schuhe vom Evangeliumsfrieden in Vers 15. und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Satan hasst die gute Nachricht vom Blut von Christus und die damit verbundene Vergebung. Er hasst es, wenn Sünder mit Gott und mit ihren Mitmenschen versöhnt sind, Vergebung leben. Paulus hat davon dieser Versöhnung vor allem in Epheser 2 geschrieben. Wenn es um die Verkündigung von Evangelium geht, beschreibt Jesus in Lukas 8, Vers 12, wie der Teufel diese Verkündigung bekämpft. Wir haben uns neulich im Hauskreis mit diesem Gleichnis auseinandergesetzt. Lukas 8, Vers 12. Bei einigen, die es hörten, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihren Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Aber mit der Rüstung ziehen wir die Schuhe der Bereitschaft immer wieder neu an und lassen uns nicht entmutigen, den Evangeliumsfrieden neu wieder hinauszutragen. Wenn Satan uns in einen zornigen Streit verwickeln will, vielleicht mit Andersdenkenden, Andersgläubigen, halten wir dagegen, wie es in Epheser 4, Vers 26 bis 27 heißt: Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Inspiriert von seiner Gnade ertragen wir einander in Liebe und sind bestrebt, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren. So schön formuliert Paulus das in Epheser 4, Vers 1 bis 3. Das Vorletzte, Schild vom Glauben. Vers 16, zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Satan schürt Angst in der Hoffnung, dass wir zurückweichen. Er droht uns mit gesellschaftlicher Ablehnung, mit Verfolgung, mit Schmerz und Tod. Hebräer 2 schreibt davon, wie es Christen in der Verfolgung geht. Doch statt zurückzuweichen, ergreifen wir den Schild des Glaubens. Wir nähern uns Jesus an. Wir suchen bei ihm Schutz, ohne uns schämen zu müssen, dass wir den Schutz von jemand anderem benötigen. Und wir beherzigen auch die Worte von Jesus, die er der verfolgten Gemeinde in Smyrna sagt. Offenbarung 2, Vers 10. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Matthäus 10, Vers 28. Wir fürchten uns nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Johannes 11, Vers 25 bis 26. Wir ruhen in dem Wissen, dass wir auch, wenn wir für Christus sterben, für immer mit Christus leben werden. Schließlich noch das Schwert des Geistes. Ich glaube, im letzten Jungschi-Lager entstanden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So in der deutschen Schwertkampfschule, die sich so auf diese historischen Tatsachen beruft, gibt es drei verschiedene Schwerter. Das Kurzhandschwert, das ist sicher das hier. Das kann funktionieren, aber nur in Verbindung mit dem Schild. Normalerweise benutzt man den Anderthalbhänder, den man dann hält und der viel länger und größer ist. Oder sogar den Zweihänder. Mit einem Zweihänder kämpft man ohne Schild. So ist das Schwert eigentlich nicht nur eine Angriffswaffe, sondern in 50% auch immer die Verteidigung. Man wehrt Schläge ab. Und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Ihr habt schon allerhand Arsenal bekommen, also das Schwert schon zumindest mal in euren Händen. Satan verführt und beschuldigt uns mit Lügen. Das ist sein Wesen. Doch wir ergreifen das Schwert des Geistes und schlagen seine hochtrabenden Argumente immer wieder nieder. So wie Jesus das auch tat, als er in der Wüste versucht worden ist. Wenn Satan flüchtige Freuden verspricht, ahmen wir Jesus nach und schlagen Satan mit Gottes Wort nieder. Matthäus 4, Verse 3 und 4. Jesus hatte Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort mit dem Wort Gottes, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Satan will uns unseren Glauben verderben. Und wenn der Satan Schande und Verdammnis über uns bringen will, schlagen wir ihn mit unseren biblischen Zusicherungen nieder. Wir wehren seine Schläge ab, indem wir die Verheißungen, die über unserem Leben stehen, anwenden. Paulus bekennt es zum Beispiel in Römer 8, Vers 1. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Zitiere dem Teufel die Bibel. Wenn er Zweifel an deinem Glauben sät, zum Beispiel in Römer 8, Vers 1, wie es gerade vorgelesen hat. Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Tut es doch bei jeder Art von Versuchung und Prüfung, die dir ins Herz kommt. Das, was Jesus verspricht, ist besser als das, was Satan vorgaukelt. Das, was Jesus in seinem Wort verspricht, ist besser als das, was Satan vorgaukelt. Ja, wenn Satan zuschlägt, was dann? Wir ziehen mit Christus in den Kampf, der uns stärkt. Und manchmal versäumen wir es, die ganze Waffenrüstung anzulegen. Wir sind mit unseren eigenen Interessen beschäftigt und wenn uns dann Schwierigkeiten überrumpeln, versuchen wir aus eigener Kraft zu kämpfen. Wir entziehen uns der Kraft von unserem Herrn und werden in diese Versuchungen hineinmanövriert. Wir lügen, anstatt die Wahrheit zu sagen. Wir hegen Bitterkeit, anstatt zu vergeben. Wir verleumden, anstatt nach Frieden zu streben. Wir rechtfertigen Sünde, anstatt sie zu bereuen. Wir geben unserer Lust nach, anstatt Gott zu lieben. Wenn uns diese feurigen Pfeile treffen, bleiben wir verwundet und erschöpft zurück. Unser geistlicher Kampf ist dann erschöpft. Die Sehnsucht nach Gebet, die verflüchtigt sich. Der Gesang verstummt, die Scham wird geschürt. Wir meiden die Gemeinschaft, unsere Neigung der Versuchung, die steigt noch an. Das ist doch oft unsere Realität. Ich denke, wenn das geschieht, dürfen wir nicht den Mut verlieren. Wir müssen uns dann an unseren streitenden Gott, unseren großen Retter wenden, ihn anrufen, der keinen seiner Mitstreiter zurücklässt. Schaut euch dazu auch die Jesaja-Stellen an. Johannes 10, Vers 28. Er wird nicht zulassen, dass wir aus seiner Hand gerissen werden. In ihm werden wir neu gestärkt, wieder für den Kampf fit gemacht. In dem Wissen, wie es Paulus hier auch in Römer 16, Vers 20 ausdrückt, nur noch kurze Zeit, dann wird der Gott des Friedens den Satan zerschmettern und euch über ihn triumphieren lassen. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. nur noch kurze Zeit, dann wird Gott, der Gott des Friedens, den Satan zerschmettern. In Epheser 6, Vers 18 bis 20, den letzten Teil des Predigttextes, möchte ich kurz vorlesen. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet auch für mich, bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Paulus macht hier für den geistlichen Kampf noch die Wichtigkeit des Gebets deutlich. Des Gebets und der Fürbitte füreinander. Während Jesus für uns kämpft und wir an seiner Seite kämpfen, verbringen wir viel Zeit im Gebet. Ich erlebe das ganz oft auch in meinem eigenen Leben, wenn ich besonders angefochten bin und es mal nicht alltäglich ist, dass Satan an die Tür klopft, sondern er mit teilweise sehr absurden Sachen, zum Beispiel dieser surrealen Angst bei mir, dass meinen Kindern was Schlimmes passieren könnte oder ich Albträume bekomme in der Nacht, dann hilft meistens das Gebet und macht diesen entscheidenden Unterschied. Gerade in dieser Woche wieder, glaube ich, Annalena und ich, wir waren beide auf diese Art angefochten. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt mit dieser Predigtvorbereitung, aber es war doch auch bei uns beide wieder am Beben. Ich sag mal so, dass Satan ein bisschen Fasnacht vorm Fenster gemacht hat. Und da hatte ich das auch schon immer wieder erlebt, dass gerade das Gebet, wenn ich selber nicht mehr kann, Annalenas Gebet geholfen hat, dass ich wieder in Frieden schlafen konnte. Das Gebet im geistlichen Kampf ist wichtig und zentral. Wir sollten es immer wieder, und wie es Paulus auch sagt, in Ausdauer und Beharrlichkeit anwenden. Ich möchte gern zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir zuallererst Danke sagen, dass wir durch dein Werk am Kreuz, dass du dein Blut vergossen hast, dass du gestorben bist, auferstanden bist und heute lebst, uns hineinversetzt hast in eine neue Welt. Wir gehören zu deinem Reich. Wir sind Bürger des Himmelreichs. Wir sind dein Eigentum. Wir sind geschützt durch dein Blut, das du vergossen hast. Wir dürfen leben, auch wenn wir sterben. Und wir möchten das auch bekennen, ganz bewusst in der sichtbaren, aber auch vor allem in der unsichtbaren Welt, dass wir dir gehören. Und dass es dafür diejenigen, die zu dir gehören und an deinen Namen glauben, keine Verurteilung, keine Verdammnis mehr gibt. Ich möchte dich bitten, dass du das Handwerk von Satan in unserem Leben legst und ihn in seine Schranken weist. Ich bitte dich, dass du deinen Geist uns gibst, dass wir glauben können, dass wir zu dir gehören, dass wir uns unserer Identität bewusst sind und dass wir die Waffen, die wir bekommen haben, auch immer wieder anwenden. Dass wir vor allem auch das Wort Gottes nutzen, es kennen und auch anwenden, wenn es darum geht, zu siegen. Danke, Jesus, dass du für uns kämpfst in jeder Minute und dass wir uns diesem Kampf anschließen dürfen. Unter deinem Schutz. Wir müssen das nicht alleine tun. Wir haben dich und wir haben uns als Glaubensgeschwister. Segne du unser Miteinander auch im geistlichen Kampf. gerade hier in Obwalden. Amen.